ARD.
HR Info Kultur
mit Christoph Schäffer.
Zahlen sind abstrakt. Jeder kann irgendwie begreifen, dass es schlimm ist, wenn 6 Millionen Menschen ermordet werden. Aber was da wirklich hintersteckt, dass nämlich jeder einzelne dieser Menschen eben ein Individuum war mit einer Geschichte, mit Sorgen, mit Problemen, genau wie du und ich sie heute haben, das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen.
Das sagt die Historikerin Andrea Löw, Professorin und stellvertretende Leiterin des Zentrums für Holocaust-Studien am Institut für Zeitgeschichte in München. Andrea Löw erzählt die Geschichte des Holocaust neu, aus der Perspektive der deutschen Jüdinnen und Juden, die in den Osten deportiert wurden und oft nicht ahnen konnten, welches Schicksal ihnen bevorstand. Deportiert, immer mit einem Fuß im Grab, so heißt ihr Buch, das kürzlich bei S. Fischer erschienen ist. Aus hunderten Selbstzeugnissen, Briefen, Postkarten und Tagebucheinträgen hat Andrea Löw eine kollektive Erzählung montiert. Wir stellen sie vor in Zitaten und im Gespräch mit der Autorin. Der 9. November 1938. In ganz Deutschland brannten die Synagogen, jüdische Geschäfte und Wohnungen wurden verwüstet und geplündert, ist heute für uns ein wichtiger Anlass des Gedenkens. Und doch war dieser 9. November nur ein vorläufiger Höhepunkt der Judenverfolgung im Nationalsozialismus. Was folgte, waren Deportationen in Ghettos und Lager, Erschießungen, der industrielle Massenmord in den Vernichtungslagern. Wie die Deportierten selbst das erlebt und in den seltensten Fällen überlebt haben, das schildert Professorin Andrea Löw anhand hunderter Dokumente. Über ihr Buch habe ich mit ihr ausführlich gesprochen, sie aber zunächst nach unserer Gegenwart gefragt. Die erneute Wahl von Donald Trump zum Präsidenten der USA und das Ende der Regierungskoalition in Berlin an einem Tag in dieser Woche. Hat sie als Historikerin das Gefühl gehabt, dass dieser 6. November mal ein historisches Datum werden könnte?
Ja, das Gefühl habe ich in der Tat sehr gehabt. Und das Gefühl habe ich schon seit einiger Zeit. Es ist im Moment sehr frustrierend, eine Historikerin des Dritten Reiches und des Holocaust zu sein. Jahrelang versucht zu haben, darüber aufzuklären, davon zu erzählen und im Grunde zuzuschauen, wie Dinge passieren, die wirklich einen schlechten Ausgang nehmen können. Ich möchte keine Entwicklung gleichsetzen, aber ich bin sehr in Sorge.
Das ist ja in der Tat so etwas, was wir uns lange verboten haben, weil man auch sagte, man kann das, was im Nationalsozialismus, was im Holocaust passiert ist, nicht vergleichen mit anderen schrecklichen Dingen, die heute passieren. Ab wann kommt für Sie der Moment, wo Sie das Gefühl haben, wir müssen trotzdem vergleichen, um zumindest auch warnen und verstehen zu können, was sich in unserer Gegenwart abspielt?
Ich denke, wir müssen ohnehin die ganze Zeit vergleichen. Womit wir vorsichtig sein müssen und was nicht geht, ist gleichsetzen. Also das, was jetzt passiert, ist eben nicht gleich Nationalsozialismus. Aber vergleichen müssen wir durchaus. Und wir müssen schauen, was sind das für Strukturen und wo hätte es damals Auswege gegeben. Und daraus sollten wir hoffentlich lernen, wo es heute Auswege gibt. Und ich bin als Historikerin ja auch sehr konzentriert auf die Perspektive der Verfolgten damals. Auch da kann man Ähnlichkeiten feststellen, wenn es um die Erfahrung von Flucht geht, die Erfahrung von Krieg, von sexueller Gewalt als Kriegswaffe. Es gibt ja ganz viele Dinge, die ich erforsche, die sich heute in verschiedenen Regionen wieder ereignen.
Sie forschen seit ungefähr 20 Jahren zur Geschichte des Holocaust und jetzt haben Sie ein Buch geschrieben, Sie haben das schon erwähnt, die Perspektive der Verfolgten, wo Sie die Erfahrung deutscher Juden von der Deportation über den Aufenthalt in Ghettos und Lagern bis zum Tod oder eben auch bis zur Befreiung erzählen, und zwar anhand von Selbstzeugnissen, also von Briefen, von Postkarten, von Tagebuchaufzeichnungen, auch von Videoaufzeichnungen, die später gemacht wurden. Welche neue Perspektive auf das Geschehen haben Sie durch diese Arbeit gewonnen?
Naja, Sie haben schon gesagt, mich interessiert die Perspektive der Verfolgten. In diesem Fall ist es die Perspektive deportierter deutscher und auch österreichischer, also deutschsprachiger Jüdinnen und Juden, die dann, wie es damals hieß, nach Osten deportiert wurden. Und ich möchte einfach zeigen, was das für die Betroffenen bedeutet hat. Wir sehen ja zum Beispiel in vielen Städten diese Stolpersteine. Da sind dann Daten drauf, deportiert nach Minsk, deportiert nach Riga. Und ich wollte zeigen, was ist eigentlich die Geschichte hinter diesen Stolpersteinen? Stolperstein? Was ist die Geschichte hinter den Deportationen? Und ich glaube, wir können da sehr viel Neues raus erfahren, wirklich zu lernen, was hat das bedeutet? Jemand, der sein ganzes Leben in Deutschland verbracht hat, sich als Deutscher fühlt, hier ein Leben aufgebaut hat, Träume für die Zukunft hatte, sich eine Zukunft erhofft hat, bekommt einen Evakuierungsbefehl, so hieß das damals, Evakuierung, und soll von heute auf morgen einen Koffer packen, 50 Kilogramm waren erlaubt und alles, was ihm wichtig oder ihr wichtig genug war, sollte da jetzt rein. Und dann ging es zu einer Sammelstelle, wo es ganz furchtbare Bedingungen gab und dann kamen die Leute in einen Zug und wurden wirklich ins Ungewisse verschleppt. Und was das bedeutet hat, was so eine Erfahrung für den Einzelnen bedeutet, das wollte ich zeigen.
Man kann sich denken, welche Angst sich unser Bemächtigte, sowohl um unsere Verwandten als auch um uns selbst. Wie leicht kann uns dasselbe Schreckliche lostreffen, ohne irgendwelche Sachen, jetzt im Winter in dieses wüste Land mit seinen fast unmöglichen Lebensverhältnissen. Entsetzlich dieses Ungewisse, diese Angst um sein bisschen Leben. Und beinahe kein Ausweg, grauenhaft. Nur noch an Gott kann man sich klammern und immer wieder bitten und nicht verzagen. Es kann doch nicht ewig mehr dauern, diese Zeit.
Wie es weiter mit uns wird, wollen wir dem lieben Gott überlassen. Sollten wir uns im Leben nicht mehr wiedersehen, so verabschiede ich mich von euch, meine geliebten Kinder. Werdet brave, ordentliche Menschen, wie es eure Eltern auch waren, damit wir ruhig im Grabe schlafen können. Betet für uns, gedenket unser, erzählet es euren Kindern wieder, wie wir zu Tode gepeinigt wurden.
Hinter diesen Türen war unsere Stadt, die Stadt, in der ich aufgewachsen war, die Stadt, in der ich den Großteil meines Lebens verbracht hatte, wo um die Ecke meine Freunde lebten, aber nun eine Stadt, die für mich verboten war. Sehr wahrscheinlich würde ich sie eine sehr lange Zeit nicht wiedersehen. Ich kannte jede Ecke und jede Straße, in denen sich meine liebsten Restaurants und Clubs befanden. Ich würde sie alle vermissen. Ich hatte Angst.
Sie lassen tatsächlich ja die Menschen selbst sprechen in diesen Quellen und halten sich auch selbst in dem Buch zumindest weitgehend zurück. Sie erläutern kurz die historischen Umstände oder Eckdaten zu den Biografien der jeweiligen Person. Ist das eine Perspektive, die die Geschichtswissenschaft bisher zu selten eingenommen hat? Haben wir die Geschichte des Nationalsozialismus und vor allem des Holocaust zu sehr aus der Perspektive der Täter erzählt?
Das ist heute nicht mehr so. Als ich angefangen habe, vor über 20 Jahren, da war das tatsächlich so, dass in der deutschen Geschichtsschreibung sich viele sehr auf die Perspektive der Täter konzentriert haben und die Verfolgten kamen als ja gleichsam passive Opfer in dieser Erzählung nur vor. Und das hat mich damals sehr geärgert und das wollte ich ändern. Und das machen seitdem aber auch andere. Also das ist jetzt der Ansatz als solches ist nicht neu, eben verstärkt auch die Perspektive der Verfolgten mit in die Geschichtsschreibung einzubeziehen. Ich wollte das halt jetzt unbedingt mal machen für diese deutschen Jüdinnen und Juden, die deportiert wurden, weil ich damit zwei Perspektiven eigentlich zusammenbringe. Einerseits, es gibt sehr viele Forschungen und tolle Initiativen in deutschen Städten, wo dann die Deportation aus einer bestimmten Stadt bereits erforscht wurden und wo auch wahnsinnig viel Initiative schon da reingesteckt wurde, die Biografien der jeweiligen Opfer in den Städten zu erforschen. Und es gibt, und da war ich selber sehr aktiv, Forschungen zu den Zielorten, zu den Ghettos im besetzten Europa. Und eben diese Perspektive besetztes Europa, also die Region, wo der Holocaust tatsächlich stattgefunden hat, die wird dann in Deutschland manchmal gerade in der Erinnerung gar nicht so viel beachtet. Und ich wollte gerne diese beiden Geschichten zusammenbringen. Also die Geschichte deutscher Jüdinnen und Juden, die hier auch schon sehr viel erforscht wurde, und die Orte in besetzten Osteuropa, an die Menschen dann verschleppt wurden. Also das ist vielleicht neu, dieser Ansatz, diese Geschichten zusammen zu erzählen.
Und wir haben es ja bei diesem Geschehen mit einer sehr, sehr großen Zahl von Opfern zu tun, was ja unter anderem auch dazu führt, dass man dann eben über Opferzahlen spricht, über die Logistik dieses industriellen Massenmordes. Aber die Perspektive der einzelnen Menschen, das Erleben von einzelnen Menschen, das ist etwas, was Sie sozusagen in diesen Quellen in einer ganz anderen Weise vorfinden und in Ihrem Buch jetzt eben auch darstellen.
Ja, und ich glaube, es ist wirklich wichtig, gerade auch wenn es um Erinnerung heute darum geht, wie erzählen wir diese Geschichten, wie vermitteln wir die Geschichte des Holocaust in einer Art und Weise, dass es junge Menschen heute vielleicht hoffentlich noch interessiert, dann ist diese individuelle Perspektive sehr, sehr wichtig. Zahlen sind abstrakt. Jeder kann irgendwie begreifen, dass es schlimm ist, wenn 6 Millionen Menschen ermordet werden. Aber was da wirklich hintersteckt, dass nämlich jeder einzelne dieser Menschen eben ein Individuum war mit einer Geschichte, mit Sorgen, mit Problemen, genau wie du und ich sie heute haben, das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen. Und ich habe in diesen Selbstzeugnissen wirklich sehr, sehr spannende Geschichten gefunden, die ich dann auch versuche, wie so einen roten Faden auch durchs Buch zu erzählen. Das kann ich natürlich nicht für jeden dieser Deportierten machen, das sind zu viele. Aber einige tatsächlich etwas ausführlicher zu erzählen. Und wenn man sich auf diese Perspektive einlässt, wird eben wirklich klar, was das für Erfahrungen waren, die jeder Einzelne da machen musste.
Wie muss ich mir diese Arbeit, die Sie da als Forscherin geleistet haben, vorstellen, bei den, ja, ich glaube, es sind Hunderte von Menschen, deren Zitate jetzt in Ihrem Buch zusammenmontiert sind. Was sind das für Quellen, die Sie sich da erschlossen haben? Wie sind die überhaupt erhalten geblieben? Wie kommt man daran an diese persönlichen Schilderungen von damals?
Es sind tatsächlich viel mehr Quellen überliefert, als ich befürchtet hatte, als ich mit der Arbeit begonnen hatte. Es sind Briefe, Tagebücher, es sind Berichte, die unmittelbar nach Kriegsende geschrieben wurden. Und die sind auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen überliefert. Also es gibt zeitgenössische Briefe und Postkarten, die entweder als letzte Abschiedsbriefe vor der Deportation, teilweise aus den Deportationszügen geworfen oder auch an den Zielorten, teilweise erlaubt, teilweise entgegen der Verbote geschrieben wurden. Die sind mitunter überliefert, weil die Kinder der Deportierten schon emigriert waren. An diese Kinder oder andere Verwandten sind die Briefe oder Postkarten geschickt worden und die haben diese Quellen dann später an Archive übergeben. Das ist ein Überlieferungsweg. Einige Tagebücher wurden auf ganz abenteuerliche Art und Weise nach dem Krieg in ehemaligen Ghettogebieten tatsächlich gefunden. Berichte, die nach 1945 geschrieben wurden, sind einfach in verschiedenen Archiven, zum Beispiel in der Wiener Library in London, im Holocaust Memorial Museum in den USA, in Yad Vashem oder auch in vielen deutschen Archiven und Gedenkstätten überliefert. In Riga im Archiv habe ich Berichte gefunden. Ich war aber auch in Kontakt mit Nachkommen von Überlebenden, die mir dann Briefe und Karten ihrer Eltern, ihrer überlebenden Eltern zur Verfügung gestellt haben. Und diese Kontakte zu Überlebenden oder Nachkommen waren auch wirklich dann sehr intensiv. Und das Zitat zum Beispiel, was ich im Titel meines Buches habe, immer mit einem Fuß im Grab, ist aus einem Brief, der tatsächlich noch nie veröffentlicht wurde, von Thea Nathan und deren Enkel habe ich in den USA in Atlanta besucht. Wir waren gemeinsam in seinem Keller und sind den gesamten Nachlass seiner Familie durchgegangen und er hat mir diese Dokumente anvertraut. Mit einem Überlebenden war ich in Kontakt, der ist heute 98 Jahre alt, wohnt in New Jersey. Und der hat 1945 Zeichnungen angefertigt. Er hat gezeichnet, was er gesehen hat. Bernd Hase, der aus Gelsenkirchen nach Riga verschleppt worden war und hat mir dann Kopien dieser Zeichnung zur Verfügung gestellt. Also ich habe die Quellen wirklich auf unterschiedlichste Art und Weise gefunden.
Und Sie kommen ja den menschlichen Schicksalen dadurch auch auf eine ganz andere Weise sehr nahe. Wie ging es Ihnen bei dieser Arbeit? Ich kann mir vorstellen, dass das sehr belastend auch ist, wenn man diese ganzen Unmengen von Berichten liest, im Vergleich zu einer Forschung, die abstrakter mit Zahlen und Daten auf diese Geschichte guckt.
Ja, es ist manchmal sehr belastend und ich gehe da unterschiedlich mit um. Also es gibt viele Tage, da ist das eben, wie soll ich sagen, mein professioneller Forschungsgegenstand und damit arbeite ich. Aber je mehr ich mich auf so einzelne Geschichten einlasse und je mehr ich auch merke, ich habe das Gefühl, ich kenne die Menschen schon fast, weil ich so intensiv mit ihren Berichten gearbeitet habe und so intensiv ihr Schicksal verfolgt habe. Das geht auch mir als Forscherin, die schon lange mit dem Thema arbeitet, manchmal sehr, sehr nahe. Zumal das mitunter ja dann auch Geschichten waren, wo die Postkarten- oder Briefeschreiber nicht überlebt haben. Also ich habe von einigen Menschen wirklich über einen Zeitraum von fast ein Jahr Briefe und Postkarten, sogar Fotos nach der Deportation. Und ich weiß, die haben am Ende nicht überlebt. Und wenn man dann diese Briefe liest und immer auch die Hoffnung und die Verzweiflung, ja, die unbedingte Hoffnung, die Verwandten nochmal wiederzusehen. Und dann lese ich diese Briefe und weiß, diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Das geht mir schon auch nahe.
Rechts warten die Waggons. Einsteigen, schnell, schnell. Tritte, Stöße, helfen. Und in ungeahnter Schnelligkeit sind 80 Menschen in einen der verbauten polnischen Waggons gepresst. Pakete, Koffer poltern herein. Menschen dazwischen, Kinder dazwischen. Die Türe wird verrammelt und wir starren uns wortlos an. Das erste Gefühl keimt auf, dass man in einem Käfig nicht höflich sein kann. Wir sind alle gesittete Leute, aber jeder möchte sitzen.
Meine Geschwister und ich warfen Briefe aus dem Fenster, die an die zurückgelassenen Lieben gerichtet waren. Wir schrieben, noch sind wir nicht am Ziel angelangt und wissen nicht, wie es heißt und wo es ist, aber wir fahren gen Osten der Sonne entgegen.
Viele, die sich nicht so schnell zurechtfinden konnten, bekamen die Stiefel der SS zu spüren. Und alte, gebrechliche blieben unter den Knüppelschlägen auf dem Bahnsteig liegen. In dieser Nacht hatten viele den Verstand verloren, waren irrsinnig geworden. Die Transportleitung hatte den Auftrag, sämtliche irrsinnig gewordene in einen separaten Waggon zu sperren. Was sich in diesem Waggon abspielte, ist nahezu unbeschreiblich.
Nach 87-stündiger Fahrt sind wir gesund, munter und guten Mutes hier in Minsk angekommen. Wie es heißt, sollen wir gleich samt unserem Gepäck den Bahnhof verlassen, um in unser Lager eingewiesen zu werden. Man vermutet, dass wir in der näheren Umgebung von Minsk in der Landwirtschaft eingesetzt werden. Ob wir für längere Zeit hierbleiben, ist noch ungewiss.
Ungefähr Meter hoch lag der Schnee in unberührter Weiße und über diesem, am unendlich tiefblauen Himmel, stand eine strahlende Sonne. Eine Märchenlandschaft, so erschien sie uns, die wir aus dem coolen Revier kamen. Damals wussten wir noch nicht, dass unter diesem Schnee schon Tausende von Leichen, Opfer der Nazis, begraben lagen, dass diese zartweiße Schneedecke für Tausende unschuldiger Menschen zum Leichentuch geworden war.
Ich fand das auch beim Lesen fast am erschütterndsten, diese Briefe aus der Anfangszeit zu lesen, wo sie, wie Sie sagen, im Prinzip wissen, wie die Geschichte weitergeht, aber man miterlebt, wie die Menschen versucht haben zu verstehen, was mit ihnen geschieht und sich immer noch wieder eingeredet haben, es sei ja tatsächlich so, wie ihnen weisgemacht wurde, dass sie nach Osten geschickt werden, um da zu arbeiten. Einer ließ sich von seinem Arbeitgeber noch sein Zeugnis schicken, weil er denkt, das kann er hier gebrauchen, und wenige Stunden später war er schon bei einer Massenerschießung ermordet worden. Also es war für viele unvorstellbar eigentlich, was mit ihnen da passiert. Wie würden Sie das beschreiben? Wie haben gerade die deutschen Juden die Situation eingeschätzt? Womit konnten sie damals rechnen, als ihnen die Deportation angekündigt wurde? Womit mussten sie rechnen und wie haben sie darauf reagiert?
Oh, das ist eine ganz wichtige Frage und eine Frage, die sehr schwierig knapp zu beantworten ist, weil das sehr unterschiedlich war. Es hing auch von dem Zeitpunkt der Deportation ab, also die frühen Deportationen im Herbst 1941, da konnten die Menschen überhaupt nicht wissen, was sie erwarten würde. Also wir beurteilen diese Geschichte ja heute mit unserem Wissen um den Holocaust, mit unserem Wissen um das Ausmaß der Verbrechen. Die Menschen damals wussten nicht, was ihnen bevorsteht. Sie bekamen gesagt, sie würden nach Osten fahren, sie sollen warme Sachen einpacken, weil es kalt sein würde. Einige bekamen gesagt, sie sollten dort was aufbauen. Alle bekamen gesagt, sie würden zur Arbeit fahren. Und dass diese bevorstehende Deportation nichts Gutes bedeutet, das war den Menschen klar. Aber was sie dann tatsächlich an den Zielorten erwarten würde, das konnten sie nicht wissen. Wenn Sie das Beispiel Riga oder Minsk nehmen, da sind die Menschen dann nach tagelanger, furchtbarer Zugfahrt angekommen, sind aus diesen Zügen gestiegen und waren konfrontiert mit Terror, mit Brutalität. Es gab schon erste Tote direkt nach der Ankunft. Und der Schrecken darüber, was sie da gerade erfahren mussten, das war wirklich ein riesengroßer Zivilisationsbruch. Das hatten sie nicht erwartet. Und in Riga und Minsk waren die Menschen dann unmittelbar nach Ankunft mit den Spuren von gerade durchgeführten Massenmorden an der jeweiligen lokalen jüdischen Bevölkerung konfrontiert. Die kamen in Wohnungen, wo teilweise das Essen noch gefroren auf dem Tisch stand, wo Blutspuren waren, wo Chaos war. Das haben sie vorgefunden bei der Ankunft. Der Schock war riesengroß und das konnten sie nicht wissen. Und mit der Zeit sind einige Nachrichten ins Deutsche Reich auch an jüdische Gemeinden durchgesickert. Wir wissen zum Beispiel, dass Viktor Klemperer schon im Januar 1942 in Dresden im Judenhaus in sein Tagebuch schreibt, dass er Gerüchte gehört hat, Berliner Juden seien in Riga erschossen worden. Das heißt, es sickern dann langsam Gerüchte durch. Aber selbst zu späteren Zeitpunkten, es war ja vollkommen unlogisch anzunehmen, dass sie in diesen Osten deportiert würden, nur um dort ermordet zu werden. Sie haben gerade das Beispiel einer Postkarte genannt, also Oskar Hoffmann, der aus Köln im Juli 1942, also schon später, als schon teilweise Nachrichten durchgesickert sind, nach Minsk deportiert wird und der dann in der Tat nach der Ankunft eine Postkarte schreibt, er sei nun gerade angekommen, sie seien begrüßt worden und er habe gehört, sie würden hier alle in der Landwirtschaft eingesetzt. Und später schreibt er noch auf die Postkarte, er hätte eben gehört, es sei vielleicht von Vorteil, wenn man ihm sein Zeugnis schicken würde. So haben die Menschen bis zum Schluss getäuscht und Oskar Hoffmann war wenige Stunden, nachdem er die Postkarte geschrieben hat, tot. Also das zeigt auch, wie perfide die deutschen Täter, einfach damit das Ganze etwas weniger chaotisch abläuft, die Opfer wirklich bis zum letzten Moment getäuscht haben. Und für die Deportierten an den Zielorten wurde im Laufe des Jahres 1942 immer klarer, dass dieses grausame Schicksal der lokalen jüdischen Bevölkerung vor ihrer Ankunft nicht die Ausnahme war, weil nämlich im Laufe des Jahres 1942 an allen Zielorten in all diesen Ghettos immer mehr auch die deutschen und österreichischen Juden ermordet wurden, und zwar massenhaft ermordet wurden. Und das ist wirklich furchtbar, in den Selbstzeugnissen nachzuvollziehen, wie die Menschen immer mehr begreifen, dass auch ihnen das droht und wie immer mehr Freunde, Verwandte ermordet werden. Und Kinder, die überlebt haben, schildern dann, wie sie sich von ihrer Mutter verabschieden und wissen oder später gehört haben, dass ihre Mutter jetzt tot ist. Und das kann man wirklich nachvollziehen, wie dieser Massenmord immer näher auch an die deutschen Deportierten kam.
Dieselben LKWs, die die Menschen vom Ghetto weggebracht hatten, kamen wieder zurück. Und zwar angefüllt mit Mänteln, Anzügen, Kleidern. In aller Eile ausgezogener Unterwäsche, verkrusteten Schuhen, Handtaschen, Lebensmitteln, Babyflaschen und Büchern. Alles Beweise dafür, dass die Eigentümer nicht mehr am Leben waren. Und da an den Mänteln die Judensterne angenäht waren, war es ganz offensichtlich, dass es sich um Reichsjuden handelte. Menschen, mit denen man vor kurzem noch zusammen gewesen war, die man Jahre gekannt hatte und die nun denselben Weg gegangen waren wie vorher ihre lettischen Glaubensbrüder. Es hatte nicht geholfen, dass sie Deutsche waren oder dass sie der deutschen Sprache, die sie so geliebt hatten, mächtig gewesen waren. Es hatte auch nicht geholfen, dass man sie angeblich nur zur Umsiedlung nach Riga gebracht hatte. Die grausame Tatsache war, dass man sie vernichtete, nur weil sie Juden waren.
Ich kann es heute nicht mehr erklären, aber von meinem ersten Tag an in Gefangenschaft hatte ich das Gefühl, dass ich durchhalten und die Hoffnung bewahren musste. Ich wollte überleben, um der Welt mitzuteilen, was die Nazis uns angetan hatten. Meine Energie und mein Optimismus hielten mich am Leben und gaben mir die innere Stärke, weiterzumachen, egal wie schwer die Last zu tragen war.
Einer schaute dem anderen wie irre in die Augen. Wir konnten es nicht fassen. Wir, die wir schon unzählige Male mit dem Leben abgeschlossen hatten, die selber nie geglaubt hatten, dies wirklich einmal zu überleben. Wir waren plötzlich allein unter uns in einem Wald. Freie Menschen. Keine SS-Posten, kein Stacheldraht, kein Krematorium. Freiheit. Es dauerte eine gewisse Zeit, bis uns dies alles zum Bewusstsein kam. Ewige Knechtschaft, jahrelange Unterdrückung und auf einmal frei.
Ein großer Teil dieser Dokumente ist ja nicht nachträglich oder rückblickend entstanden im Sinne von Zeitzeugenberichten, Erzählungen, Erinnerungen an die Verfolgung, sondern es ist quasi aus der Situation heraus entstanden, weil eben Briefe geschickt wurden, Postkarten, Tagebuchaufzeichnungen. Also das sind Quellen, die uns in Echtzeit irgendwie berichten von dem, was da geschehen ist. Das ist auch nochmal eine besondere Qualität dieser Quellen, oder?
Das ist in der Tat eine besondere Qualität, weil wir in diesen Quellen wirklich auch nachvollziehen können, was die Leute zu einem bestimmten Zeitpunkt wussten und was sie wissen konnten tatsächlich auch. Das ist eben bei nachträglich geschriebenen Quellen immer etwas schwierig, also auch die Entwicklung des Erkenntnisstandes nachzuvollziehen. Ich habe allerdings, das muss ich sagen, zum Beispiel wenn es um Riga und Minsk geht, habe ich nur ganz, ganz wenige zeitgenössische Dokumente, weil in Riga und Minsk war es tatsächlich unter Todesstrafe, unter anderem der Todesstrafe verboten, Briefe zu schreiben. Es wurden trotzdem einige Briefe geschmuggelt, also einige wenige Briefe gibt es. Aus Minsk habe ich ein Tagebuch eines deportierten deutschen bzw. österreichischen Juden. Ansonsten habe ich aus diesen Ghettos tatsächlich später geschriebene Berichte, aber viele von diesen Berichten sind tatsächlich unmittelbar nach Kriegsende, also schon 1945, 46 entstanden, sodass sie zumindest noch sehr nah am Geschehen dran sind und noch nicht so viel später durch alle möglichen Gespräche und Forschungen erworbenes Wissen mit in diese Erinnerung einfließt. Also ich habe schon sehr viele sehr unmittelbare Quellen gefunden.
Die Vermittlung des Geschehens über Zeitzeugen, auch gerade gegenüber Jugendlichen in Schulen, ist ja über Jahrzehnte eigentlich ein sehr wichtiger Teil der Aufklärung über diese Geschichte des Holocaust gewesen. Das geht zu Ende. Die allerletzten Zeitzeugen, die noch berichten können, sind uralt. Können solche Dokumente, wie Sie sie in Ihrem Buch aufbereiten und die Sie ja quasi montieren, auch zu so einer kollektiven Erzählung, können die das zum Teil ersetzen, diese unmittelbare Begegnung mit Menschen, die als Zeitzeugen berichten konnten?
Also die Einschränkung zum Teil ist sicherlich wichtig. Es ist etwas anderes. Also ich habe das selbst sehr, sehr oft erlebt, solche Zeitzeugengespräche. Es ist natürlich wahnsinnig unmittelbar und eindrucksvoll, wenn da eine reale Person vor einem sitzt und das erzählen kann und eben auch auf Fragen antworten kann. Also es kann es sicherlich nicht ganz ersetzen, aber ich bin sehr davon überzeugt, dass wir gerade in Erinnerung und Vermittlung noch viel stärker wieder zurückgehen sollten zu diesen Quellen. Die Quellen sind nämlich da und das ist nicht nur in Bezug jetzt auf mein Thema, diese deutschen deportierten Jüdinnen und Juden so, sondern wir haben wahnsinnig spannende Quellen, die in der Zeit der Verfolgung gesammelt wurden, damit später diese Perspektive mit einbezogen wird. Es gibt wirklich Quellen, zum Beispiel das Untergrundarchiv im Warschauer Ghetto, wo eine Gruppe von Juden im Ghetto unter der Verfolgung alles daran gesetzt hat, zu dokumentieren, was passiert. Die haben zum Beispiel Gespräche mit Schulkindern geführt und das aufgezeichnet, um zu zeigen, was bedeutet denn für 12-, 13-jährige Kinder dieser Krieg und diese Verfolgung. Und die haben die Rolle der Frau im Ghetto erforscht. Und all diese Dokumente sind überliefert. Und die haben wirklich ausdrücklich sich an spätere Historiker, an uns gerichtet, mit der großen Bitte, wenn wir schon nicht überleben, dann erzählt wenigstens unsere Geschichte, nennt unsere Namen. Also wir haben diese Quellen und wir haben wirklich einen unglaublichen Quellenreichtum, mit dem wir diese individuellen Geschichten erzählen können, mit dem wir zeigen können, was die Verfolgung für den Einzelnen, die Einzelne bedeutet hat. Und mit diesen Quellen müssen wir ganz viel in der Erinnerung und Vermittlung arbeiten.
Ich würde Sie gerne zum Schluss nochmal nach unserer Gegenwart fragen, mit der wir ja auch begonnen haben. Während Ihrer Arbeit an dem Buch wurde ja bekannt, dass Rechtsextreme in Deutschland über Deportationen von Menschen mit Migrationsgeschichte nachdenken, Pläne schmieden für die Deportation von Menschen aus Deutschland. Hätten Sie als Holocaust-Forscherin gedacht, dass die politische Wirklichkeit heute dem, was Sie als Geschichte der NS-Vergangenheit erforschen, jemals wieder so nahe kommt?
Nein, das hätte ich nicht gedacht. Und ich war lange Zeit viel optimistischer, als ich es jetzt bin. Und die Nachrichten darüber, dass in der Tat rechtsextreme Politiker in Deutschland über die Remigration, über die Deportation von nicht erwünschten Menschen aus Deutschland nachdenken, eine so traurige Aktualität für mein Buch hätte ich mir in der Tat nie träumen lassen. Und das hatte ich mir wirklich nicht gewünscht. Und es ist ja nicht nur, ob dieses Thema Deportation, Remigration. Während meiner Arbeit an diesem Buch wurde ich von so vielem überholt. Teilweise die Schauplätze, wo das spielt, da ist heute wieder Krieg. Da reden wir wieder von sexualisierter Gewalt als Kriegswaffe. Es kommt so vieles gerade wieder und das ist schon wirklich erschreckend. Und zu diesem Thema Deportation, da würde ich mir wirklich wünschen, dass Menschen in Deutschland, die leichtfertig über so etwas nachdenken, die auch leichtfertig darüber nachdenken, wie mit Flüchtlingen, wie mit Migranten hier umgegangen werden soll, dass die vielleicht mal ein Buch lesen und so ein bisschen empathischer werden für das Schicksal von Menschen.
Die Hoffnung, dass wir aus der Geschichte lernen können, haben Sie noch?
Diese Hoffnung wird bei mir ehrlich gesagt immer geringer, weil die letzten Monate, Jahre so dermaßen gezeigt haben, dass Menschen offensichtlich nicht besonders viel aus der Geschichte lernen. Aber ein kleines bisschen Hoffnung habe ich noch und also mache ich weiter.
Die Historikerin Andrea Löw, Professorin und stellvertretende Leiterin des Zentrums für Holocaust-Studien am Institut für Zeitgeschichte in München. Deportiert, immer mit einem Fuß im Grab. So heißt das Buch von Andrea Löw über die Erfahrungen deutscher Juden, aus dem wir auch Zitate gehört haben. Erschienen ist es bei S. Fischer. Und das war hr Infokultur. Mein Name ist Christoph Schäffer.